Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Einen wunderschönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Das wird heute noch ein paar Mal kommen, ich sag's euch. Ich habe euch heute was mitgebracht. Das ist kein Zeigestab, sondern eine weitere Sache, wo vielleicht mal was Neues draus wird. Ein Stock. Und wir haben ja eben schon so ein paar andere Sachen uns angeschaut. Und wenn man so diesen Stock anguckt, dann, oder diesen Ast vielleicht eher ein Ast, dann sieht er schon erstmal tot aus. Gerade so vielleicht von weiter weg oder so. Ja, da nicken die Herren. Und so einen toten Ast, den würde man jetzt vielleicht eher so als Brennholz nehmen oder einfach zur Seite legen oder sowas. Und wenn man aber so ein bisschen genauer hinschaut, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht heute vorne in der ersten Reihe bisher seht, sind hier schon so kleine Knospen. Ganz, ganz mini, mini, mini kleine Knospen. Und dieser Ast ist gar nicht tot. Da ist Leben drin. Und dieses Leben ist einfach noch nicht so richtig sichtbar. Ich finde es jedes Jahr einfach richtig, richtig toll und immer wieder neu faszinierend, wie Susanne eben auch schon gesagt hat, wie diese ganzen Bäume und Sträucher draußen eigentlich wie tot aussehen. Und man jedes Mal denkt, als ob da nochmal irgendwas kommt. Und jedes Jahr staune ich wieder wie so ein kleines Kind und freue mich jedes Mal wieder neu, wenn dann da so langsam die Knospen kommen und langsam die Blüten oder auch die Blätter kommen und alles wieder grün wird. Und dieses Jahr bin ich die ganzen letzten Wochen immer durch den Schlosspark gegangen und habe sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Magnolienbäume da endlich blühen, weil das so eine Pracht ist. Und als es dann so war, war es einfach wunderschön. Es ist unglaublich, wie aus scheinbar toten Ästen doch wieder Leben entsteht. Und wenn wir ehrlich sind, unsere Welt fühlt sich oft auch an wie so ein Ast oder auch unser Leben. Nicht wie ein blühender Garten, sondern eher wie was Abgebrochenes. Ja, es gibt Schönheit. Gerade jetzt im Frühling merken wir es ganz besonders. Die Sonne kommt raus, alles fängt an zu blühen. Die Natur explodiert förmlich. Man geht raus und denkt, wow, es ist so, so, so schön. Und dann gibt es diese kleinen himmlischen Momente, die uns richtig berühren. Sonnenuntergang oder einen Aufgang, den habe ich mir heute Morgen angeschaut. Kinder, die lachen, Begegnungen, die gut tun. Und trotzdem wissen wir gleichzeitig, das ist nicht die ganze Realität. Unsere Welt ist kein Paradies. Der Nahe Osten eskaliert. Rund um den Iran hat sich die Lage massiv zugespitzt. Eine der wichtigsten Ölrouten weltweit ist blockiert und die Energiepreise steigen. Der Ukraine-Krieg schreitet voran. Im Kongo herrscht weiterhin Krieg. Der Klimawandel schreitet voran. Immer noch sind weltweit Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Armut, Umweltkatastrophen und. Und wir sind fast wie abgestumpft, wenn wir das zum 100. Mal hören und ja doch nichts ändern können. Und dann in anderen Momenten merke ich oft, wie es mir fast den Boden unter den Füßen wegzieht, weil es mir Angst macht. Weil es mein tiefes Gefühl von Sicherheit wegnimmt. Was bleibt? Was kann man überhaupt noch glauben? Was sind Fake News, was nicht? Und die Entwicklung unserer Gesellschaft, immer mehr Polarisierung, immer weniger Vertrauen in Demokratie, immer mehr wir gegen die. Und trotz all dem Schönen, dem Frühling, den Blumen, der Sonne, dem Humor, lachenden Menschen, unsere Welt ist kein Paradies. Unsere Welt ist nicht nur schön und gut. Und wir sind nicht nur unschuldig daran. Und auch in unserem eigenen Leben ist nicht alles heil. Da gibt es Brüche, Verletzungen, Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Und doch oder gerade in all dem spüre ich in mir und nicht nur in mir, ich wage zu behaupten, in unserer gesamten Gesellschaft die Sehnsucht nach etwas Neuem, nach Hoffnung, nach Frühling. Wir spüren tief in uns, dass die Welt eigentlich anders gedacht ist, dass sie gut sein sollte, heil, friedlich, gerecht, ganz. Und vielleicht ruft ein schöner Garten wie kaum etwas sonst in uns die Erinnerung an eine Welt wach, wie sie sein könnte. Stell dir einen Garten vor, in dem sich die Wege sanft zwischen Beeten und alten Bäumen hindurch schlängeln. Der Rasen ist weich und sattgrün, als wäre er eben erst vom Morgentau berührt worden. Überall wachsen Blumen in leuchtenden Farben, tiefrote Rosen, zartweiße Blüten, lilafarbener Lavendel, der leise im Wind schwingt und seinen Duft verströmt. Zwischen den Beeten stehen hohe Bäume, deren Blätter im Sonnenlicht flimmern. Das Licht fällt in warmen Flecken auf den Boden, tanzt über Steine und kleine Mauern und bleibt manchmal in den Zweigen hängen, als wolle es dort verweilen. Ein schmaler Kiesweg knirscht leise unter den Schritten und führt zu einer kleinen Bank, halb verborgen unter einem Blätterdach. In der Nähe plätschert ein Bach, ruhig und gleichmäßig. Das Wasser glitzert, wenn es in eine steinerne Schale fällt und sich darin sammelt. Vögel sitzen in den Zweigen, fliegen auf und landen wieder und ihr Zwitschern mischt sich mit dem leisen Rascheln der Blätter. Alles wirkt geordnet und zugleich lebendig, als hätte jedes Detail seinen Platz gefunden. Nichts ist hastig, nichts drängt sich auf. Der Garten ist einfach da, still, schön und voller Leben. Der Garten als Sehnsuchtsort. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass in der biblischen Schöpfungserzählung der Mensch direkt mit dem Garten Eden verbunden wird. Gott pflanzt diesen Garten und setzt den Menschen hinein, damit er sich entfalten kann. Alles, was geschaffen ist, gehört zusammen und ist aufeinander angewiesen. Allein ist der Mensch irgendwie unvollständig. Erst in Bezug zu einem Gegenüber auf Augenhöhe und zu Gott selbst wird er wirklich ganz. Im Garten Eden ist alles in Einklang. Aber die Bibel bleibt nicht bei dieser idealen Anfangssituation stehen. Sie erzählt weiter hinein in die Realität, die eben auch mühsam, unsicher und bedroht ist. Aus dem Misstrauen gegenüber Gott entsteht eine Geschichte, die immer mehr von Streit und Bosheit geprägt ist, so sehr, dass es Gott irgendwann bereut, den Menschen geschaffen zu haben. Und die Sintflut begräbt unter sich, was einmal gut war und wohl erdacht. Doch aus dem Wasser entsteht neues Leben, eine neue Schöpfung. Mit Noah und seinen Nachkommen setzt Gott die Geschichte fort. Er steht trotz allem zu seinem Werk. Und wenn es nun Regeln und Gesetze braucht, um die Schöpfung und diese gute Beziehung zum Schöpfer zu bewahren. Wir sind in der Realität angekommen. Doch nicht ohne weiter diese Sehnsucht in uns zu tragen nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Als große Hoffnung klingt sie in der ganzen Bibel an. Und dann kommt Jesus in diese Welt. Gott selbst in seinem Sohn. Er lebt genau dieses Leben, nach dem wir uns sehen. Er bringt Heilung, er bringt Hoffnung. Er zeigt, wie Gottes Herz ist. Und dann endet alles am Kreuz. Karfreitag ist dieser Moment, wo alles aussieht wie dieser Ast. Tot, abgeschnitten, ohne Zukunft. Und dieses Jahr berührt mich das irgendwie nochmal ganz besonders. Wir waren gestern im Ostergarten und ich habe die ganze Zeit durchgeheult, weil es irgendwie so doll nochmal mich berührt hat, dieser Spott, der Hohn, die Folter auf dem Weg nach Golgatha, die Gottverlassenheit, Gottes Selbstaufgabe. Aus einer Liebe, die wir niemals in seiner Gänze begreifen werden. Und doch zeigt sie sich uns immer wieder neu. Jesus stirbt für uns am Kreuz, damit wir ewiges, neues Leben haben. Nicht nur, damit wir irgendwann in der Ewigkeit mit Gott chillen können, sondern damit wir schon jetzt ein neues Leben beginnen können. Damit seine paradiesische Wirklichkeit schon jetzt in unserem Leben beginnt und sich die Fülle, die es in der Ewigkeit geben wird, schon jetzt in unserem Leben entfaltet. Und nicht nur das, sondern auch durch uns in diese Welt fließt. Am Kreuz gibt Jesus sich für dich. Doch für die Jünger war es erstmal harte Realität, dass Jesus tot war. Alles, worauf sie gehofft hatten, war plötzlich weg. Und dann wird Jesus in ein Grab gelegt und Johannes sagt ganz bewusst in seinem Evangelium, dieses Grab war in einem Garten. Ein Garten, wie am Anfang der Bibel. Und dass Maria von Magdala den auferstandenen Jesus zuerst für den Gärtner hält, ist wahrscheinlich auch kein Missverständnis. Der Evangelist führt uns damit zurück an den Anfang der Bibel. Garten und Gärtner, das erzählt von einer neuen Schöpfung. Vor Maria steht gewissermaßen der große Schöpfungsgärtner. Und wir lesen meinen Abschnitt, steht nach Möglichkeit gern dazu auf. Ich lese aus Johannes 20. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früher Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein von der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn dahin hingelegt haben. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus, er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war, und es lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und er kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammern hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater, aber gehe zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Ihr könnt euch wieder setzen. Maria steht früh am Morgen im Garten. Es ist noch kühl, der Tag hat gerade erst begonnen und alles ist still. Sie ist allein mit ihrer Trauer. Das, was sie verloren hat, ist für sie nicht nur ein Lehrer, nicht nur ein Freund. Es ist der Mensch, der ihrem Leben Würde, Richtung und Hoffnung gegeben hat. Und jetzt ist er tot. Sie geht zum Grab, um sich ein letztes Mal von ihm zu verabschieden und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch dann ist da nicht einmal mehr der Ort, an dem sie trauern kann. Der Stein ist weg, das Grab ist leer, selbst der letzte Halt scheint ihr genommen. Was für ein Schreck und was für eine Trauer muss das gewesen sein. Sie läuft zurück zu den Jüngern und dann wieder hin zum Grab und während die anderen umdrehen, bleibt sie. Und mitten in ihrer Trauer, mitten in ihrer Dunkelheit, mitten in dem Moment, der sich anfühlt wie dieser tote Ast, begegnet ihr Jesus. Aber vor lauter Tränen erkennt sie ihn nicht. Erst als Jesus sie bei ihrem Namen nennt, verändert sich alles. In diesem Moment wird aus Verzweiflung Hoffnung, aus Trauer Leben und sie begreift, das Grab ist leer, Jesus lebt, er ist auferstanden. Als Jesus am Kreuz starb und ins Grab gelegt wurde, dachten seine Freunde, alles ist aus, vorbei. Das war's. Alles, woran sie geglaubt und worauf sie gehofft hatten und wen sie so sehr geliebt hatten, war weg. Aber am Ostermorgen war das Grab leer. Gott zeigt ihnen, genau dort, wo ihr nun das Ende seht, fange ich etwas Neues an. Das Leben ist stärker als der Tod. Das Gute ist stärker als das Böse, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Denn Jesus lebt. Er ist nicht hier, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Nachricht verändert alles. Mit dem leeren Grab an Ostern beginnt Gott, alles neu zu machen. So wie wir dieses Jahr durch die Jahreslosung daran erinnert werden. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und scheinbar, früher Morgen, nur ein paar Frauen sind da und genau dort spricht Gott sein mächtigstes Wort durch den Engel. Jesus ist auferstanden. Und wie wir es Jahr für Jahr bei den Bäumen sehen, Gott macht alles neu. Sein Versprechen gilt. Eines Tages wird es keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid mehr geben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott schafft neues Leben, ewiges Leben. Und wir werden mit ihm zusammen sein, so wie nie zuvor. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir mit ihm auferstehen. Im Auferstandenen beginnt Gott, alles neu zu machen. Zuerst in Jesus und dann in uns. Die Auferweckung des Gekreuzigten ist der Anfang eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Der Paradiesgarten von jetzt an ist er überall dort, wo der Auferstandene ist. Und er wächst und wächst, wo Menschen sich ihm anschließen. Das, wonach wir uns so sehr sehnen, das hat begonnen, Leute. Überall beginnt es seit 2000 Jahren zu sprießen. Überall, wo wir anfangen, nach Jesu Maßstäben zu leben, beginnt es zu sprießen. Wo wir vergeben, aber wo wir im Recht wären, da bricht was Neues hervor. Wo wir nicht zurückschlagen, sondern den ersten Schritt aufeinander zugehen, da zeigt sich ein Stück von Gottes Reich. Und wo wir einander ertrösten, ermutigen, Wahrheit in Liebe aussprechen, einander zuhören, Gastfreundschaft leben, Jesu Liebe weitergeben, da beginnt die Auferstehungskraft Gottes zu sprießen, wie die Knospen an dem Ast. Der Garten Eden ist keine Utopie mehr, er ist Wirklichkeit, aber im Gewand der Hoffnung. Es hat schon angefangen, aber es ist schon lange, noch lange nicht am Ziel. Noch nicht, das sagt der auferstandene Jesus selbst zu Maria, nachdem sie ihn erkannt hat. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen. aber geh und verkünde, ich habe den Herrn gesehen. Das heißt, mach die Hoffnung groß, verbreite sie, lass es andere wissen, dass du ihn entdeckt hast, und das sagt Jesus auch zu uns. In dem Zitat habe ich Folgendes gelesen: Österlich hoffen, das bedeutet, uns hier und jetzt bereits weit in die Zukunft auszustrecken. Uns von ihr her verstehen und prägen lassen. So handeln, wie Jesus es vorgelebt hat. Hoffnung als Lebensmittel. Denn nur hoffend können wir unser Leben gut führen. Sie wird auch einmal irritiert oder enttäuscht werden, das gehört dazu. Aber wenn sie erlahmt, bleibt nur wenig Spielraum für christliches Handeln. Ja, ich behaupte sogar, wenn wir die Hoffnung verlieren, verlieren wir das Zutrauen zum Leben. Zitat Ende. Wir haben eine begründete Hoffnung. Denn Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Denn diese Hoffnung wird schon Wirklichkeit. Und doch ist sie noch nicht vollendet. Und diese Wirklichkeit, Jesus nennt sie auch Reich Gottes, will in dieser Welt ausbrechen, aufblühen. Sie will Totes wieder lebendig machen, Trost geben, Beziehungen wiederherstellen, Heilung bringen, Vergebung schenken, Frieden herstellen, Gerechtigkeit erheben. Und das will Gott in seinem Heiligen Geist in uns tun. In unserer persönlichen Dunkelheit, in unseren Brüchen. Da, wo sich Dinge anfühlen wie dieser scheinbar tote Ast. Da will Gott mit seiner Auferstehungskraft hineinkommen und alles neu machen. Und so wie er Maria am Ostermorgen ganz persönlich begegnet ist, so spricht er dir auch heute Morgen zu: Ich mache alles neu. Denn ich habe den Tod besiegt. Ich habe neue Machtverhältnisse geschaffen. Das Dunkle hat nicht mehr das letzte Wort. Ich will etwas Neues wachsen lassen. Mit kleinen Knospen fängt es an und es soll sich immer weiter ausbreiten. Wir haben eine begründete Hoffnung, denn sie wird schon Wirklichkeit und doch ist sie noch nicht vollendet. Und diese Wirklichkeit, das Reich Gottes, will in diese Welt ausbrechen, aufblühen. Sie will Todes wieder lebendig machen, Beziehungen wiederherstellen, Heilung bringen, Vergebung schenken, Trost geben, Frieden herstellen, Gerechtigkeit erheben. Und das will Gott in seinem Heiligen Geist durch uns tun, durch dich und mich. Gott will mit dir diese neue Erde aufbauen, weil der Himmel schon unter uns ist. Die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, hat im Heiligen Geist Wohnung in uns genommen. Die Auferstehungskraft hat im Heiligen Geist Wohnung in uns genommen. In dir und mir, wenn du auf den Namen Jesu getauft bist und an ihn glaubst. Ostern bedeutet, Gottes neue Welt hat schon angefangen. Aber sie ist noch nicht fertig. Sie wächst, manchmal ganz leise, manchmal unscheinbar und manchmal so, dass man zweimal hinschauen muss und auch ganz lang warten muss. Wie bei unserem Ast. Und du siehst sie nicht von Weitem, aber die Knospen sind da. Gott ist noch nicht fertig. Da, wo du nur das Ende siehst, sieht Gott schon den Anfang. Da, wo du nur Trockenheit siehst, sieht Gott schon Leben. Da, wo du denkst, das war's, sagt Gott: Ich mache alles neu. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Und sie will ausbrechen in diese Welt hinein. Leben zum Blühen bringen. Sie will alles neu machen. Und vielleicht fängt sie gerade schon im Kleinen bei dir im Leben an. Spürst du es? Lass uns beten. Herr, ich danke dir so für diesen Ostermorgen. Wir wollen dir so danken für das Opfer, das du gegeben hast, dass du dich selbst hingegeben hast. Und diese Liebe, die können wir niemals ganz begreifen und doch Stück für Stück immer ein bisschen mehr ergreift sie uns. Und dafür wollen wir beten, dass wir auch dieses Ostern neu entdecken und verstehen, wer du bist und was du an Ostern getan hast. Du hast den Tod besiegt. Das Dunkle hat nicht mehr das letzte Wort, sondern dein Licht, Herr. Deine Liebe, deine Wahrheit. Und Herr, du siehst, wo wir in unserem Leben, wo sich Dinge tot anfühlen. Wie so ein toter Ast. Und Herr, wir beten, komm du mit deinem Leben da hinein und veränder uns. Öffne unsere Herzen und unsere Augen dafür, das zu sehen, wo die Knospen schon kommen. Und darauf zu vertrauen, dass die Knospen kommen werden. Weil du uns zugesagt hast, du machst alles neu. Und darauf wollen wir uns stellen, Herr. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-rimsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEG.